Eine Insel. Bibliophile Horden kreuchen über das Watt aus entsäuertem Papier. Ihre Haut ist wund von der Druckerschwärze, die sich mit jedem Meter tiefer in sie hineinschreibt, bis sie nicht einmal mehr eine Erinnerung sind. Doch sie kennen nur ein Ziel, den Ort, an dem sie Teil der Geschichte werden. Das Bibliotop.
Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Jetzt wieder, nach einer unfreiwillig sehr langen Pause. Seit der letzten Folge ist einiges passiert. Ich hatte eine leider nicht ganz so entspannte Weisheitszahn-OP und natürlich Corona, worüber ich auch gar keine weiteren Worte verlieren möchte. Außerdem, dass geplante Interviews jetzt erstmal flachfallen und ich bis vor kurzem auch keine regulären Folgen vorbereiten konnte, da die Bibliotheken ja geschlossen waren. Aber das alles muss uns heute nicht kümmern, denn mir fiel ein, dass ich euch ein sehr naheliegendes Thema, das mich für viele Monate begleitet hat, noch gar nicht vorgestellt habe, nämlich meine Abschlussarbeit. Dabei habe ich das so großspurig in der zweiten Folge zum Duden angekündigt, weil diese Folge ein Resultat weitergehender Recherchen aus reinem Interesse war. Denn so viel kann ich ja schon mal vorweg verraten. Der Verlag des Dudens, das Bibliographische Institut, ist das Thema meiner Abschlussarbeit gewesen. Also habe ich das gute Stück mal hervorgekramt und festgestellt, dass ich da einiges vereinfachen muss, weil viele Namen, viele Institutionen, viele Zahlen auftauchen, die sich beim Hören natürlich nicht so einprägen, wie wenn man nochmal zurückblättern kann. Ich hoffe also, es ist jetzt in der Form entspannt hörbar. Doch bevor wir uns dem Inhalt widmen, den ich übrigens auf zwei Folgen aufteile, weil er doch recht umfangreich ist, ist es vielleicht ganz interessant, kurz den Recherche- und Themenfindungsprozess zu beleuchten, da ich archivalisch geforscht, also neues, bisher nicht vorhandenes Wissen geschöpft habe, was natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand als einer Umfrage verbunden ist, aber ich kann das echt nur jedem empfehlen. Es ist super spannend, ungesichtete bzw. unausgewertete Quellen anzupacken und daraus was zu ziehen. Ich hatte also diese Vision, selbst forschen zu wollen und habe mich für die Themensuche erst einmal ins Sächsische Staatsarchiv begeben, das in Leipzig einen Standort hat, wo ich ja studiert habe. Und dort bin ich dann die Findbücher zu Verlagen durchgegangen. Denn wie ihr wisst, galt Leipzig bis zum Zweiten Weltkrieg ja als Buchstadt schlechthin. Viele Verlage waren dort ansässig und damit sind später auch einige Akten dieser Verlage ans Sächsische Staatsarchiv gegangen. Ich habe mich also durch die Findbücher geblättert, sowohl im Internet als auch analog, wenn die noch nicht digitalisiert waren. Ein Findbuch ist übrigens eine Art Inhaltsverzeichnis über den Aktenbestand zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel einer Firma, einem Verlag. Im Falle vom Bibliographischen Institut könnt ihr euch das so vorstellen, es gibt einen Ordner, da steht drauf BI und die dazugehörige Nummer, die sogenannte Bestandssignatur. Und wenn ihr den Ordner öffnet, findet ihr am Anfang ein kleines Inhaltsverzeichnis über die verschiedenen Themen, denen die Akten untergeordnet wurden. Zum Beispiel der Oberpunkt Recht, der für mich sehr relevant war, mit den Unterpunkten Verlagsverträge, Verlagsrecht, Kommissionsvertriebsverträge und Eingaben. Wenn euch ein Thema davon interessiert, könnt ihr auf die jeweilige Seite blättern und da sind dann unter dieser Überschrift die verschiedenen Akten mit ihren Nummern, ihrem Titel und dem Zeitraum bzw. Jahr, aus dem sie stammen, aufgeführt. Zum Beispiel Unterpunkt Verlagsrecht, Akte 72, Prozessunterlagen, Rechtssache BI Mannheim gegen BI Leipzig, Band 1 von 1953. Ja, und das ist auch schon alles, was ihr über den Inhalt der Akte erfahrt, natürlich je nach Archiv. Wenn ihr wissen wollt, was drin steht, müsst ihr sie durchsehen. Und das läuft natürlich nicht so wie in der Bibliothek, dass ihr euch da einfach fröhlich eine Akte aus einem Regal rausnehmt. Erstens bekommt man Papierakten oft gar nicht zu Gesicht, sondern Filmrollen oder Mikrofiches, um das Material zu schonen. Und zweitens muss man die einzeln anfragen und kann sie sich nicht einfach nehmen. Je nach Archiv gibt es unterschiedliche Bestimmungen, wie viele ihr auf einmal oder überhaupt pro Tag anschauen könnt oder wie lange im Voraus man anfragen muss. Im Sächsischen Staatsarchiv gibt es zum Beispiel zweimal täglich Aushebungszeiten, einmal morgens, einmal nachmittags. Wenn ihr also rechtzeitig da seid und euch nicht ausgerechnet eine Akte mit einer Schutzfrist wegen personenbezogenen Daten oder Geheimhaltungsvorschriften ausgesucht habt, könnt ihr sie vielleicht noch am selben Tag einsehen. Grundsätzlich ist es aber wegen solchen Schutzfristen immer sinnvoll, das schon im Vorhinein, wenn es eine weite Anreise ist, auch Wochen vorher anzumelden, um eventuell nochmal erforderliche Dokumente nachreichen zu können. Ja, das habe ich also gemacht und mir ein paar Akten zum Rechtsstreit der Bibliographischen Institute näher angeschaut, recherchiert, ob es da schon was an Literatur zu gibt, was nicht der Fall war. Es war ein ja gänzlich unerforschtes Thema, sodass ich es dann schließlich für mich auserkoren habe. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das Ganze schnell zu einem kleinen Mammutprojekt geworden. Ich habe über 2000 Dokumente ausgewertet, vor allem Briefwechsel, Notizen und Gerichtsurteile, die ich im Sächsischen Staatsarchiv und im Bundesarchiv aufgetan habe. Und auf diese Quellengrundlage komme ich auch gleich nochmal kurz zurück, da ich hier etwas Wichtiges anmerken muss. Doch erst einmal klären wir die Frage, worum es in meiner Arbeit denn überhaupt geht. Das Bibliographische Institut, kurz BI, ist ein Verlag, der unter anderem durch den Duden und das Meyers-Lexikon, das quasi das Pendant vom Brockhaus war, bekannt wurde. Die Familie Meyer hat es seit seiner Gründung 1826 bis zu den verheerenden Ereignissen, die ich euch gleich schildern werde, geführt. Traditionell als Enzyklopädie-Verlagshaus. Sie haben anfangs auch viele Karten gedruckt, also da kommt das Bibliographische Institut ursprünglich her. Heute gehört es zur Cornielsen-Gruppe. Seit der Wende und auch schon davor in Westdeutschland wurde da einiges hin und her bewegt. Wichtig ist das BI heute aber vor allem wegen des Duden-Verlags, der ein Imprint des BI ist. Wer das nicht weiß, ein Imprint-Verlag ist ein eigenständiger Verlag mit einem eigenen Namen, einem eigenen Logo, einer eigenen Programmvorschau, der aber unter dem Dach eines anderen Verlages existiert. Größere Verlage nutzen das, um ihr Programm in verschiedene Schwerpunkte zu unterteilen, um eben Zielgruppen spezifischer ansprechen zu können. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Fischer Verlag anschauen, der ja selbst nochmal zu einer Gruppe, zu Holzbrink gehört, dann hat der neben seinem Urverlag, dem S. Fischer Verlag, viele kleinere Imprint-Verlage wie Fischer Thor für Fantasy und Science Fiction, Fischer Klassik, das Thema könnt ihr euch denken, hier wird auch Mehrwert auf hochwertige Haptik gelegt, oder Fischer Taschenbuch, wo nach einiger Zeit Bücher der anderen Imprints nochmal als Taschenbuch rauskommen. Fischer hat wie die meisten großen Verlage einige Imprints. Ich habe mir das Beispiel deshalb rausgesucht, weil es hier sogar eine Verbindung zum Bibliographischen Institut gibt, nämlich die Imprints Fischer Sauerländer und Fischer Duden. Was hat das denn jetzt damit auf sich, mögt ihr euch fragen? Es ist eines dieser wunderbaren Beispiele, wie Marken und Programme in der Verlagswelt hin und her geschoben werden. Sauerländer war bis Anfang der 2000er ein eigenständiger Kinder- und Jugendbuchverlag, ist dann aber nach einigen Übernahmen 2010 dem Bibliographischen Institut angegliedert worden, bis dann 2013 Fischer die Kinderbuchprogramme von Sauerländer sowie den BI-eigenen Marken Meyers und Duden übernahm. Deshalb gibt's an kindergerichtete Bücher im typischen Dudengelb mit Duden-Logo drauf, nur eben nicht vom Duden-Verlag, sondern Fischer-Duden. Solche Zusammenhänge zu begreifen macht mich immer unglaublich glücklich, wem das auch so geht und wer die Verlagswelt, wer zu wem, zu welcher Gruppe gehört, dem kann ich die Datenbank vom Buchmarkt, wer gehört zu wem, nur wärmstens empfehlen. Ich packe den Link in die Shownotes, da könnt ihr einen Verlag eingeben und bekommt aufgelistet, wo der hingehört. So, wie sind wir jetzt hierher gekommen? Gehen wir mal zurück zum Bibliographischen Institut und dem, worüber ich heute reden möchte. Denn dieser Lexikon-Verlag, dieser Familienbesitz, führte von 1953 bis 1990 eine Doppelexistenz. Es gab einen Verlag in der DDR und einen in der BRD. Sowohl das Stammhaus in Leipzig als auch der neu gegründete gleichnamige Verlag in Mannheim bestanden auf ihre Rechtsgültigkeit und sprachen sich gegenseitig die Existenzberechtigung ab. Es folgte ein großer Prozess durch zwei Instanzen in Westdeutschland, der jedoch keineswegs zur Schlichtung der Streitigkeiten führte, sie vielmehr weiter anfeuerte und schließlich in der Veröffentlichung zweier unterschiedlicher Duden-Ausgaben mündete. Wen dieses Thema interessiert, der höre sich bitte die zweite Folge an, da geht es nämlich genau darum. Bis in die 70er Jahre hinein begegneten sich die Bibliographischen Institute mit erbitterter Feindschaft und gerieten immer wieder gerichtlich aneinander. Erst mit der Zeit und durch Personalwechsel wurde eine Annäherung der Verlagshäuser möglich und es kam 1980 zu einem befriedenden Vertragsabschluss. Viele solcher sogenannten Parallelverlage bzw. zweigleisigen Verlage publizierten als Phänomen der deutschen Teilung, zum Teil unabhängig voneinander, unter demselben Firmennamen in Ost- und Westdeutschland. In der Regel waren es Firmen, die ihren Sitz ursprünglich im Osten, in der späteren DDR, hatten und im Westen Zweigstellen gründeten, um den Markt dort auch bedienen zu können und oder die ihren Hauptsitz sogar dorthin verlegten, wobei der ursprüngliche Sitz im Osten blieb. Insgesamt gab es je nach angelegten Kriterien über 32 solcher Ost-West-Verlage in Deutschland, die mitunter trotz der angespannten Beziehung von DDR und BRD miteinander kooperierten. Zum Beispiel der Inselverlag Stuttgart und sein Stammhaus Leipzig arbeiteten zunächst eng miteinander zusammen, veröffentlichten sogar gemeinsam die Bibliothek der Romane und sprachen sich auch später noch im Hinblick auf die Inselbücherei ab, wenn auch unter Zunahme eigenmächtiger Entscheidungen und Entfremdungserscheinungen. Dazu könnt ihr euch wiederum die Folge Oma, ist das etwa eine 313 anhören. Doch es gab auch Fälle wie Reclam, Brockhaus und das Bibliographische Institut, die einander behinderten, wie es nur möglich war und mitunter sogar gerichtlich gegeneinander vorgingen. Und da es zum Bibliographischen Institut noch keine Untersuchung der Verlagsbeziehung gibt, habe ich mich dieser Lücke angenommen und untersucht, wie sich die Beziehung der Bibliographischen Institute von der Gründung des West-BI 1953 bis zur vertraglichen Einigung 1980 entwickelte. Und an dieser Stelle komme ich noch einmal, wie angekündigt, auf die Quellenlage zurück. Denn die Aktenbestände im Sächsischen Staatsarchiv und im Bundesarchiv beschränken sich ausschließlich auf die Sicht des Leipziger Bibliographischen Instituts, des Stammhauses sowie des Ministeriums für Kultur, also die DDR-Sicht. Ich habe keine Briefwechsel, keine Notizen des West-BI auffinden können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die für diesen Zeitraum wichtigen Archivalien des Mannheimer BI zu großen Teilen im Zuge seiner Fusion mit dem West-FA Brockhaus Verlag und dem wenige Jahre zurückliegenden Umzug nach Berlin vernichtet wurden. Ich habe aber herausgefunden, dass das Mannheimer Stadtarchiv und das Archiv der Mainzer Buchwissenschaft einige wenige ausgewählte Bestände übernommen haben. Dort könnten durchaus Archivalien aus den 50er und 60er Jahren erhalten geblieben sein, wobei natürlich fraglich ist, inwiefern für die Fragestellung interessante Akten vorliegen. Ich bin nicht hingefahren, um das herauszufinden, einfach weil meine Arbeit auch schon so über 100 Seiten umfasst hat und weder Zeit noch Geld da waren. Wer sich also dieser Seite der Geschichte widmen möchte, der sei herzlich dazu ermutigt. Es gibt da so einige Punkte, bei denen mich die Westsicht brennend interessieren würde. Was ich euch also gleich erzählen werde, ist insofern mit Vorsicht zu genießen, als dass ich die Argumente des West-BI nur insofern darstellen kann, wie sie aus Gerichtsakten, Schreiben der Anwälte und Schilderungen der Leipziger vom gegnerischen Verhalten bei Aufeinandertreffen hervorgehen. Es gibt noch eine Verlagsgeschichte des Bibliographischen Instituts von 1976 von Heinz Sarkowski aus dem Westen. Da wird der Zeit der deutschen Teilung aber nur sehr wenig Platz eingeräumt und die Spaltung des Verlags sowie deren Umstände werden nur marginal und oberflächlich, vor allem deutlich aus Westsicht thematisiert, wie ihr später noch merken werdet. Dies sei meinen Ausführungen also vorangestellt. Denn natürlich ist es teilweise leicht, das Mannheimer BI zu verteufeln, wenn man nur die Leipziger Sicht vorgelegt bekommt, wobei sich das Leipziger BI durchaus auch nicht in Unschuld baden kann, wie ihr vor allem in der zweiten Folge feststellen werdet. Im Dezember 1943 kam es zu einem für die gesamte Buchbranche verhängnisvollen Angriff auf das Buchhändlerviertel Leipzigs. Und auch das Gebäude des Bibliographischen Instituts wurde dabei vollständig zerstört. Bis zum Kriegsende arbeitete es in verschiedenen Außenstellen weiter, doch mit der Vorkriegsproduktion war das natürlich nicht vergleichbar. Und nachdem zunächst die Amerikaner Leipzig und weite Teile Sachsens besetzt hatten, übernahmen die sowjetische Militäradministration gemäß der Vereinbarungen der Konferenz von Jalta im Juni 1945 die Regierungsgewalt in der SBZ. Und eine der ersten Anordnungen war die Schließung sämtlicher Betriebe grafischen Gewerbes. Nur Verlage und Druckereien, die eine Genehmigung von der Militärverwaltung bekamen, durften gedruckte Informationsmedien herstellen und veröffentlichen. Und natürlich bemühte sich auch das BI um eine solche Genehmigung, durfte aber erst einmal nur den technischen Betrieb, also die Herstellung, wieder aufnehmen. Das hatte den Hintergrund, dass die sowjetische Führung russische Wörterbücher für ihre Soldaten brauchte, die dann unter anderem das BI drucken sollte. Das BI wollte natürlich nicht nur russische Aufträge ausführen, sondern auch die eigene Verlagstätigkeit wieder aufnehmen. Dem stand allerdings die narzisstische Belastung des Bibliographischen Instituts entgegen. Diese wurde zum einen mit der Heftreihe »Schlag nach« begründet, die im Krieg an die Soldaten der besetzten Gebiete geschickt worden war und stark ideologisch gefärbt über die Länder informiert hatte. Zum anderen gab es den Braunen Meier, die 8. Auflage des Meyers Lexikons, das hohen Zensurmaßnahmen durch die parteiamtliche Prüfungskommission unterlegen gewesen war. Wen das NS-Zensursystem interessiert, der kann sich gerne die vorletzte Folge anhören. Sämtliche kulturellen wie politischen Artikel dieses Meyers Lexikons hatten neu verfasst werden müssen, zum Teil von Autoren, die die PPK bestimmt hatte. Das BI sagte später, sein Einspruch wäre nicht beachtet worden. Tatsache jedoch ist, dass dieses Lexikon die narzisstische Belastung des Bibliographischen Instituts bewies, wie eigentlich jeder Verlag sich im Nationalsozialismus was hat zu Schulden kommen lassen. Man musste also nur einen Weg finden, den Betrieb irgendwie dennoch wieder aufnehmen zu können. Und so entließ man sämtliche MitarbeiterInnen, die an der Entstehung des Braunen Meier beteiligt gewesen waren, und entfernte sämtliche narzisstisch belasteten Personen aus Aufsichtsrat und Vorstand. Wobei große Teile des Aufsichtsrats nach Abzug der Amerikaner ohnehin schon nach Westdeutschland gegangen und ersetzt worden waren. Das wird noch sehr wichtig. Doch das alles reichte dem Rat der Stadt Leipzig nicht, denn, Zitat des Stadtdirektors, die politische Belastung des Verlags ginge nicht nur auf das Schuldkonto des Vorstandes, sondern ebenso sehr auf das Schuldkonto der Aktionäre, weshalb es dem Nachrichtenamt nicht möglich wäre, gegenüber der Besatzungsbehörde die Verantwortung für die Fortführung des Betriebes weiterhin zu übernehmen. Zitat Ende. Man könnte allerdings noch einmal miteinander reden, wenn die Stadt Leipzig Vorzugsaktien erhielte, die einer Stimmmehrheit entsprächen. Bei dem Bibliographischen Institut handelte es sich nämlich seit 1915 um eine Aktiengesellschaft, wobei die Familie Meier aber sämtliche Vorzugs- wie Stammaktien hielt. Es war also immer noch ein Familienbetrieb. Und die Stadt wollte Vorzugsaktien, weil die zu doppeltem Stimmrecht befähigten. Und bei Satzungsfragen, Aufsichtsratwahlen etc. sogar zu 33-fachem Stimmrecht, sodass man das BI also im Zweifelsfall kontrollieren konnte. Und weil der Aufsichtsrat im Falle einer Weigerung die Enteignung des Unternehmens befürchtete, erklärte er sich mit dieser Bedingung einverstanden und wandte sich an die Inhaber der Vorzugsaktien mit der Bitte, diese der Stadt Leipzig entschädigungslos zu übertragen. Die stimmten zu, und so wurden alle Vorzugsaktien sowie, weil diese allein noch keine Stimmmehrheit sicherten, die Stimmrechte an weiteren Stammaktien an Leipzig übertragen. Aber trotz dieser Maßnahmen und der tatsächlich im April 1946 erteilten Verlagslizenz wurde das Bibliographische Institut am 30. Juni 1946 enteignet, infolge des sächsischen Volksentscheids zur Überführung der Betriebe von Kriegs- und Nazi-Verbrechern in das Eigentum des Volkes. Und hier schrieb eine Aktionärin, Elisabeth Meyer, einen Brief an die Landesverwaltung Sachsens, der später auch noch sehr wichtig wird. Darin prangert sie das, wie sie es nennt, bittere Unrecht an, das ihr als Aktionärin mit dieser entschädigungslosen Enteignung widerführe. Denn nach den Richtlinien der antifaschistisch-demokratischen Parteien fielen nur jene, Zitat, Betriebe und Unternehmungen unter die Enteignung, soweit sie im Eigentum der unter erstens und zweitens aufgeführten Personen stehen. Unter Ziffer 1 sind aufgeführt die Personen, die als Kriegs- und Nazi-Verbrecher anzusehen sind, unter 2 die Führer und aktiven Verfechter der Nazi-Partei und des Nazi-Staates. Ich, also Elisabeth Meyer, gehöre nun nicht unter erstens und zweitens genannten Personenkreis und kann daher durch den Volksentscheid nicht betroffen werden. Demgemäß kann doch wohl auch meiner Ansicht nach nicht die Aktiengesellschaft als solche im vollen Umfange enteignet werden, sondern nur diejenigen Aktionäre, auf die die Bestimmungen anzuwenden sind. Dieser Einspruch blieb aber ohne Wirkung, das Bibliographische Institut ging in Volkseigentum über und die Bibliographische Institut AG, wie sie sich bis dahin genannt hatte, wurde zum volkseigenen Betrieb. VEB Bibliographisches Institut. (lacht) 1948 fragten die ersten westdeutschen Verlage Lizenzrechte zum Vertrieb des Dudens an, und es wurde ein westdeutscher Partnerverlag ausgewählt, der Adelt Verlag, der fortan in ständiger Korrespondenz mit dem Verlagsleiter des VEBBI, Heinrich Becker, stand und so wurden bald auch noch andere Titel als der Duden in Westdeutschland vertrieben. Nun gab es aber das Problem, dass in Westdeutschland immer mehr Wörterbücher auf den Markt drängten und den Duden als Standardwerk bedrohten, wobei die Kultusministerkonferenz die Dudenrechtschreibung 1951 als vorerst verbindlich erklärte. Und so wurde dem Steiner Verlag, an den der Adelt Verlag den Dudenvertrieb als Unterlizenznehmer abgab, das Recht auf einen Neusatz der letzten Dudenauflage von 1951 zugebilligt, der leichte Abänderungen zur Ostausgabe erfahren sollte. Denn man wollte den Duden auch in der BRD mit dem wachsenden Westwortschatz auf aktuellem Stand halten. Es wurde also an einer Westausgabe des Dudens gearbeitet, aus dem Hause des BI Leipzig, die von einer westdeutschen Redaktion aus dem Steiner Verlag erstellt wurde. Wichtiger Punkt, da kommen wir auch noch drauf zurück. Jetzt haben wir seit der Enteignung 1946 ein paar Jahre übersprungen, der Betrieb ging halt weiter, aber wie ihr euch denken könnt, waren die Aktionäre, die Familie Meyer, die nach dem Krieg zu großen Teilen nach Westdeutschland gegangen war, nicht gerade begeistert über die Entwicklung der Ereignisse. Ihr angestammter Familienbetrieb war ihnen entrissen worden und wurde von anderen Leuten fortgeführt. Aber, und das wird später noch im Prozess angeführt werden, bis 1953 hat keiner von ihnen, bis auf eine Ausnahme, die ich euch gleich erzählen werde, einen Finger gerührt, um sich irgendwie das BI zurückzuerkämpfen, da sie es für aussichtslos hielten. Ja, eines der ehemaligen Aufsichtsratmitglieder hat sogar noch 1950 das BI anerkannt, indem er Druckstöcke, die während des Zweiten Weltkriegs in Süddeutschland deponiert worden waren, nach deren Entdeckung unversehens nach Leipzig zurückschickte. Der einzige Versuch, der je in Richtung »Ich will ein Stück vom Kuchen haben« ging, ging von einer einzelnen Person aus. Frau Fischer, geborene Meyer. Die schlug beim Steiner Verlag auf, also dem Verlag, der im Westen den Duden vertrieb und an besagter West-Duden-Ausgabe arbeitete, und wollte über die Verlagsrechte des ehemaligen BI verhandeln, insbesondere über die Neuherausgabe von Meyers Konversationslexikon. Diese Verhandlungen sind gescheitert. Der Steiner Verlag war ja selbst nur ein Unterlizenznehmer von Adelt Verlag, der wiederum ein Lizenznehmer vom Bibliographischen Institut Leipzig war. Zumal deutlich wurde, dass sie die Vorstellung, das BI im Westen wieder aufzumachen, für aussichtslos hielt. Und dass im Übrigen zwischen den Mitgliedern der Familie Meyer Spannungen bestanden. Deshalb war sie auch allein gekommen und wollte Vereinbarungen ohne ihre Geschwister treffen. Das war in 8 Jahren der einzige Versuch der ehemaligen Aktionäre, sich dem Familienbetrieb wieder anzunähern. Es musste erst ein Typ, ein Anwalt, der nichts mit dem Bibliographischen Institut zu schaffen hatte, ankommen und sie aufstacheln, dass die Dinge ins Rollen gerieten. Und das war der ehemalige Leipziger Rechtsanwalt Dr. List, der in den nächsten Jahren zum Feindbild Nummer 1 des Leipziger Bibliographischen Instituts erwuchs, weil der sich hartnäckig dahinter klemmte, die BIAG neu in Westdeutschland zu gründen. Er wurde während dieser Planungsphase auch zum Abwesenheitspfleger der ehemaligen BIAG ernannt, deshalb seine präsente Rolle, und er war besonders scharf auf die Lizenzbeträge der verschiedenen Lizenzpartner des Leipziger BI in Westdeutschland, Schweiz und Österreich, wie ihr noch merken werdet. Von diesen Plänen Lists und ehemaliger Aktionäre, ein bibliografisches Institut in der BRD, genauer gesagt in Mannheim, zu gründen, erfuhren die Leipziger im Juli 1953 und Heinrich Becker, der Verlagsleiter und Geschäftsführer, legte sogleich in dieser Rolle Einspruch ein, sämtliche Rechte der ehemaligen BIAG liegen beim VEBBI, zumal er auch schon vor der Enteignung vom ehemaligen Aufsichtsrat zum Verlagsleiter gewählt worden war. Denn, was noch einmal wichtig zu erwähnen ist, es ist jetzt nicht so, dass mit der Enteignung das komplette Personal ausgetauscht wurde und die Leute dort Roboter ohne Verbindung zum Betrieb waren. Nein, es wurden nur Leute mit narzisstischer Belastung entfernt, die meisten Angestellten, die blieben und damit die Identität des Bibliographischen Instituts. Zumal auch nicht alle Mitglieder der Familie Meyer in den Westen gegangen waren. Es war durchaus so, dass Aktionäre aus der DDR in den späteren Prozessen des Leipziger BI unterstützten. Man kann diesen Fall, wie so vieles, nicht einfach schwarz-weiß betrachten. Fakt ist, dass die Leipziger nicht wollten, dass ein unabhängiges BI im Westen entstand, das ihnen den Absatzmarkt wegnahm und auch Urheber- und Verlagsrechte für sich beanspruchte, möglicherweise die Einfuhr von Leipziger Titeln verhindern würde. Und aus DDR-Sicht gab es auch noch einen anderen wesentlichen Punkt, nämlich den kulturpolitischen Einfluss. Wurde man jetzt noch bei Konferenzen zur Rechtschreibungsentwicklung in der BRD eingeladen, könnte ein westdeutsches BI den Einfluss auf das deutsche Sprachgebiet an sich reißen. Ja, um das zu verhindern, um die Pläne für die Gründung des Mannheimer BI im Keim zu ersticken, schrieb Becker dem Mannheimer Amtsgericht und teilte ihm mit, dass vor der Enteignung Aktien, sämtliche Vorzugsaktien sowie die Stimmrechte an weiteren Stammaktien an die Stadt Leipzig abgegeben worden waren und die Stimmmehrheit bei ihr läge, sodass eine Sitzverlegung für List überhaupt gar nicht möglich wäre, wenn man denn überhaupt anerkennen würde, dass der VEBBI nicht rechtmäßiger Nachfolger der AG ist. Die rechtlich begründete Idee hinter dieser Neugründung, tatsächlich aber Sitzverlegung, war nämlich, dass die Enteignung sich nur auf das Gebiet der DDR beschränken könne. Aber es durchaus Vermögenswerte außerhalb der DDR gab, nämlich Verlags- und Urheberrechte, zum Beispiel am Duden. Diese Rechte seien keine Sachrechte, die man konkret verorten könne, sie würden überall in Deutschland gelten, sodass die Weiterexistenz der aus westlicher Sicht unrechtmäßig enteigneten BIAG in der BRD theoretisch möglich wäre. Aber nur dann, wenn, das war nach Beckers Anmerkung die Bedingung des zuständigen Mannheimer Registerrichters zur Eintragung der BI ins Handelsregister, eine Generalversammlung abgehalten würde, in der die Aktionäre offiziell über die Sitzverlegung verfügten. Diese außerordentliche Hauptversammlung sollte am 5. September stattfinden. Die Stadt Leipzig erteilte Heinrich Becker eine Stimmrechtsvollmacht und stellvertretend auch dem westdeutschen Rechtsanwalt Glöggler, der uns auch noch weiter begleiten wird. Doch als Becker seine Anwesenheit bei der Hauptversammlung ankündigt, wird diese kurzfristig um 2 Monate verschoben. Fun Fact, Becker bekam davon nichts mit, weil die Nachricht nur im Westdeutschen Bundesanzeiger erschien und reiste daher 2 Tage später quasi umsonst hin. Und auch für den neuen Termin im November erhielt er trotz Anmeldung keine Einladung. Die Fronten waren also schon geklärt. Der Rechtsanwalt Glöggler vertrat Becker bzw. die Stadt Leipzig als Aktionär bei dieser neu angesetzten Hauptversammlung, bei der übrigens ein Haufen Anwälte anwesend waren. Er widersprach sogleich sämtlichen Tagesordnungspunkten und der Einberufung der Versammlung selbst. Der ging da auf ein paar formelle Punkte ein, die ich jetzt nicht näher beschreibe. Wichtig ist, dass der Einspruch zwar zu Protokoll genommen wurde, dann aber einfach mit der Listung der Anwesenden und ihres Aktienbesitzes fortgefahren wurde. Hier sind wir auch schon beim Knackpunkt der ganzen Sache, denn bis auf 2 hatte keiner der Aktionäre seine angekündigten Aktien notariell hinterlegt und stattdessen eidesstaatliche Versicherungen abgegeben. Besonders pikant ist hier jene von Frau Fischer, die ja früher schon versucht hatte, mit dem Steiner Verlag zu verhandeln, da sie in ihrer eidesstattlichen Versicherung für sich selbst wie ihre Mutter Elisabeth Meyer Vorzugsaktien anmeldete, obwohl ja sämtliche Vorzugsaktien an die Stadt Leipzig übertragen worden waren. Diese Versicherungen waren also falsch. Das merkte Glöggler daraufhin auch an, auch in Bezug auf einige Stammaktien, die angeführt wurden, obwohl zumindest deren Stimmrechte damals eigentlich an Leipzig gegangen waren. Daraufhin wurde schlicht behauptet, dass erforderliche Genehmigungen zu deren Übertragung nie erfolgt seien. Er stieß gegen eine Wand und meldete hierauf Leipzigs beträchtliche Stammaktien an. In seinem Bericht beschrieb er dann die folgende Situation wie folgt. Zitat: Als ich diese Anmeldung machte, erklärte ein Bundesgerichtsrat, dann ist es ja aus. Ein anderer Anwalt fragte, wann diese Stammaktien angemeldet seien. Darauf erklärte Dr. List, die Anmeldung sei mit meinem Schreiben vom 2.11.53 erfolgt. Dieses Schreiben wurde verlesen. Über die Anmeldung eventueller Stammaktien und Ausübung des Stimmrechts durch mich erfolgt noch Nachricht. Die Juristen erklärten, dass diese Anmeldung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspräche. Die ganze Gesellschaft atmete befreit auf, da diese Ansicht richtig war. Ja, und so wurde List als Vorsitzender gewählt, obwohl der laut Glöggler nur vom Registergericht benannt werden könnte. Er wurde natürlich ignoriert. Dann folgte die Abstimmung über die Sitzverlegung nach Mannheim, bei der Glöggler das Stimmrecht abgesprochen wurde. Die Stammaktien waren ja nicht ordentlich angemeldet worden und die Rechte an den Vorzugsaktien wurden einfach bestritten, da diese unter Druck übertragen worden wären. Glöggler antwortete daraufhin sinngemäß, dass das Quatsch sei, weil alle vor Ort damals schon in den Westen gegangen waren und demzufolge von ihren Wohnsitzen in Westdeutschland aus der Übertragung zugestimmt hätten. Wo wäre da bitte der Druck? List erwiderte, sie wären abgetreten worden, um die Angehörigen in der Ostzone zu schützen. Glöggler wiederum, das sei eine haltlose Behauptung. Und das Allerbeste? Die liebe Frau Fischer und ihre Mutter Frau Meier, die ja Vorzugsaktien angemeldet hatten, über die sie nicht verfügten, behaupteten, sie hätten von einer Übertragung nichts gewusst. So. Und die Aufmerksamen unter euch werden sich erinnern, dass Frau Elisabeth Meier es war, die damals nach der Enteignung an die Landesverwaltung Sachsens geschrieben hat, um sich zu beschweren, dass man nicht einfach alle Aktionäre auf einmal enteignen könne, wenn sie zum Beispiel doch gar keine narzisstische Belastung hätte. Und in diesem Brief, der auch im Prozess auftaucht, weiß sie sich als Inhaberin von einer gewissen Anzahl an Stammaktien, nicht Vorzugsaktien, aus. Zu diesem Zeitpunkt hat sie also durchaus die Übertragung ihrer Vorzugsaktien als rechtmäßig anerkannt und davon gewusst. Aber damit gehe ich schon ins Detail, was die Argumente im Prozess angeht. Es wird jedenfalls deutlich, die Hauptversammlung ist nicht ganz koscher verlaufen. Interessant ist ja auch die Tatsache, dass auf der Hauptversammlung lediglich die Inhaber von 700.000 Reichsmark Stammaktien und angeblichen 15.000 Reichsmark Vorzugsaktien, also insgesamt rund 515.000 Reichsmark von einem ehemaligen Grundkapital von 2,2 Millionen Reichsmark anwesend waren und damit nicht einmal ein Drittel der ursprünglichen Gesamtstimmzahl. Das Vorhaben unterstützten also längst nicht alle ehemaligen Aktionäre. Und aus all diesen Gründen riet Glöggler der Stadt Leipzig und damit stellvertretend Becker und dem VEBBI zu einer Anfechtungsklage. Doch wie das in der DDR so war, erst recht in Bezug auf einen volkseigenen Betrieb, musste man erst einmal einige Leute um Rat und Erlaubnis fragen, allen voran natürlich das Zentralkomitee der SED und das Amt für Literatur und Verlagswesen, deren Rolle wird an späterer Stelle in der nächsten Folge nochmal besonders interessant. Wesentlich ist, die stimmten dem Vorhaben erstmal zu und beauftragten einen westdeutschen Rechtsanwalt, der hieß Frenkel, mit der Durchführung dieser Klage. Der erste Verhandlungstermin sollte im kommenden Jahr, im Januar 1954, stattfinden. Bis dahin hatte die Angeklagte BI AG Mannheim eine Stellungnahme zu verfassen und Leipzig in ihrer eigenen darauf zu antworten. Wie schon in der Hauptversammlung war die Strategie der Gegenseite, die Aktienrechte Leipzigs zu bestreiten und damit die Aktivlegitimation zu einer solchen Anfechtungsklage, da die nur durch Aktionäre stattfinden konnte. Zitat: Wenn der Kläger überhaupt wider unser Bestreiten irgendwelche Aktienrechte besitzt, so verdankt er sie nur den Enteignungsmaßnahmen der Ostzone. Zitat Ende. Das war der erste große Punkt, den es zu widerlegen galt. Frenkel argumentierte hier folgendermaßen. Erstens verwies er auf die erhebliche narzisstische Belastung des Bibliographischen Instituts, eben unter anderem durch das erwähnte braune Meyers-Lexikon aus den 30ern und die politische Betätigung einiger Aktionäre zu dieser Zeit, sodass Entnazifizierungsmaßnahmen angewandt worden waren, die es im Sinne der Kontrollratsgesetze auch im Westen gegeben hatte, eben nur durch Treuhandverwaltung. Es gab also einen Grund für die Enteignung, zumal Leipzig diese durch die Aktienübertragungen ja noch hatte verhindern wollen, weil sie als Sicherheitsmaßnahme dienen sollten. Und diese gute Absicht könne man schon allein daran erkennen, dass die Stadt sich damals nicht für die Geldwerte der Aktien interessiert hatte, sondern lediglich die Stimmrechte. Die Vorzugsaktien mit doppeltem bzw. in bestimmten Situationen sogar 33-fachem Stimmrecht hatten einen relativ geringen materiellen Wert von 27.000 Reichsmark gegenüber den 2 Millionen Reichsmark an Stammaktien. Da die Vorzugsaktien allein ja nicht für die Stimmmehrheit gereicht hatten, waren Leipzig noch Stammaktien übertragen worden, aber eben nur die Stimmrechte daran. Und so wäre auch der Vorwurf, dass die Übertragungen unter Druck stattgefunden hätten, gegenstandslos, da dies ein Weg war, der Militärregierung einen Entnazifizierungsnachweis vorzulegen, um den Betrieb fortführen zu können, was ja im allgemeinen Interesse aller Beteiligten war. All diese Bemühungen hatten ja letztlich tatsächlich auch dazu geführt, dass das BI als einer der ersten Verlage im April 1946 eine Verlagslizenz erhielt, wobei die Stadt das BI damals auch noch bei der Beschaffung von Materialien unterstützt hatte. Leipzig hatte damals, laut Frenkel, weder von dem wenige Monate später folgenden Volksentscheid zur Überführung der Betriebe von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes gewusst, noch Anteil daran gehabt. Als Beweise legte man sämtliche Übereignungserklärungen der Aktionäre vor, die von der Gegenseite weiter durch den politischen Druck für nichtig erklärt wurden. Und man muss hier im Hinterkopf behalten, die Verhandlung findet in Westdeutschland vor einem westdeutschen Gericht statt, was für die ostdeutschen Kläger nicht die beste Position ist. Und so riet Fränkel schon vor Prozessbeginn dazu, sich um einen Vergleich zu bemühen, da das Gericht, wenn es irgendwie ginge, die Anträge allein schon aus politischen Gründen abweisen würde. Wie wesentlich dieser Umstand ist, soll sich noch zeigen. Doch zunächst einmal kam es am ersten Verhandlungstermin tatsächlich zu einem Gespräch in angenehmer Atmosphäre, wie Fränkel später beschrieb, mit dem großen Erzfeind List, der durchaus zu Vergleichsverhandlungen bereit war. Dieser friedliche Weg wurde übrigens vom Vorsitzenden Richter extrem unterstützt, wie er auch allgemein sehr entgegenkommt für die Leipziger war. Er weigerte sich beispielsweise, die DDR als Ausland zu behandeln. Dann wäre nämlich eine Prozesskostensicherheit zu hinterlegen gewesen. Aber diese ganzen finanziellen Geschichten lasse ich komplett raus. Man muss beachten, dass die deutsche Teilung damals noch sehr frisch war und keineswegs klar war, dass das so bleiben würde. Viele hofften immer noch auf eine baldige Vereinigung und wollten solche Konflikte möglichst vorausschauend und friedlich lösen. Und zu diesen Menschen gehörte eben auch der Vorsitzende Richter. Und so entwarf Leipzig bzw. Becker einen Vergleichsvorschlag. Dabei sollten beide bibliografischen Institute insofern miteinander zusammenarbeiten, als dass sie sich über ihre Programme und Absatzgebiete austauschten. Deutschland wurde zweigeteilt. Dem Leipziger BI war die DDR vorbehalten, den Mannheimern die BRD, wobei das Ausland beide beliefern durften. Das war die Idee, die dem Amt für Literatur- und Verlagswesen und anderen beteiligten Behörden aber nicht so gut gefiel. Das wäre viel zu entgegenkommend, wo der Prozess doch so vielversprechend wäre. Ja, und so machten die DDR-Behörden dem Vergleich einen Strich durch die Rechnung. Die Antwort kam prompt, denn List verkündete im Frankfurter Börsenblatt Folgendes: Der in Leipzig unter der Bezeichnung Bibliographisches Institut VEB betriebene Verlag benutzt sowohl unseren Namen als auch unsere Urheber- und Verlagsrechte unrechtmäßig. Lizenzen, die an verschiedene Verlage vergeben worden sind, werden von uns nicht anerkannt. Zitat Ende. Das war nur die Einleitung für den aggressiven Kurs Lists, denn der schrieb jetzt an Kommissionäre in Westdeutschland und drohte mit juristischen Auseinandersetzungen, wenn die Titel des VEBBI verkaufen würden. Trotzdem zeigte er sich bei der nächsten Gerichtsverhandlung erneut bereit für einen Vergleich. Ein Grund hierfür war zweifellos, dass seine Zeugen angesichts der Beweise nicht so richtig bestritten, dass die Vorzugsaktien ordnungsgemäß übertragen wurden, zumal Becker, der Verlagsleiter, den sie selbst ja damals im Aufsichtsrat gewählt hatten, anwesend war. Die Lage war also eigentlich gut für die Leipziger. Das einzige Problem war der fehlende beweisbare Eintrag ins Aktienbuch. Denn nur wer im Aktienbuch vermerkt war, war Aktionär einer Gesellschaft. Aber das Aktienbuch war nicht aufzufinden. Man kann hier den Leipzigern natürlich leicht unterstellen, dass sie das bewusst zurückgehalten haben, das habe ich auch, aber ich habe darauf leider im Quellmaterial keine Hinweise gefunden. Und so fehlte ein wesentliches Beweisstück, weshalb beide Seiten sich erneut zu einem Vergleich austauschten. Der erste Entwurf der BI AG sah vor, dass die AG in eine GmbH umgewandelt werden sollte, wodurch Leipzig als Aktionär natürlich seinen Einfluss verlieren würde. Die Verlags- und Urheberrechte, die bis zur Enteignung bestanden hatten, sollten allein der BI AG bzw. GmbH gehören. Bei Ausnahmen sollte der VEBBI ausschließlich ins Gebiet der DDR und Ostblockstaaten liefern dürfen, die BI AG den Rest der Welt. Verlags- und Urheberrechte, die vom Leipziger Bibliographischen Institut wiederum nach der Enteignung erworben wurden, an denen die ehemaligen Aktionäre also gar keinen Anteil gehabt hatten, sollten aber durch beide Parteien überall verbreitet werden dürfen. Im Hinblick auf den Duden war eine Sonderregelung geplant, wonach der VEBBI den Mannheimern ein Manuskript zur Neubearbeitung zur Verfügung stellen sollte, dafür auch eine gewisse Zeit Lizenzgebühren bekommen und auf der Titelrückseite genannt werden würde, in Zusammenarbeit mit der Duden-Redaktion des BI Leipzig. Ja, dieser Entwurf wurde natürlich wieder mit den Vertretern des Amts für Literatur und Verlagswesen diskutiert, wobei natürlich der Punkt, dass Verlags- und Urheberrechte, die bis zur Enteignung bestanden hatten, grundsätzlich der AG zustanden, vollkommen abgelehnt wurde, ebenso wie die Möglichkeit von weltweitem Verkauf für die AG bzw. GmbH. Es kam auch noch die Idee eines Dudenausschusses auf, der auf die einheitliche Orthographie und Grammatik beider Dudenausgaben achten sollte, doch natürlich scheiterten die Verhandlungen hier erneut. Diesmal nicht wegen der DDR-Seite, denn kurz nachdem der Leipziger Gegenentwurf zugesandt worden war, erklärte der gegnerische Anwalt die Verhandlungen vor Gericht als gescheitert, wobei Leipzig natürlich anmerkte, dass sie durchaus bereit wären, weiter zu verhandeln und nichts in Stein gemeißelt war, aber hier steckte etwas anderes dahinter. Denn auch die Aktionäre waren sich uneins und hatten noch vor der Zusendung des Gegenentwurfs im Aufsichtsrat gegen Verhandlungen mit Leipzig abgestimmt. Und so wurde ein Urteilstermin für Juni festgelegt. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch vom jüngsten Streich Liszts berichten. Der hatte nämlich im Zuge der Vergleichsverhandlungen Einsicht in das Manuskript der neuen Leipziger Duden-Ausgabe bekommen und wandte sich an den Steiner Verlag, ohne den Lizenzgeber desselben, den Adelt Verlag und in höherer Instanz den VEBBI mit einzubeziehen, denn der Steiner Verlag sollte, sobald die neue Ausgabe erschien, Lizenzbeträge an die BI AG entrichten. Schließlich legen die Urheber- und Verlagsrechte am Duden bei ihnen. Ansonsten drohten sie mit einer einstweiligen Verfügung und die Lizenzbeträge waren aber auch noch nicht alles, denn bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung sollte auf dem Titelblatt stehen »In Zusammenarbeit mit dem Bibliographischen Institut ohne Ortsangabe«. Das bekam Leipzig natürlich mit, Becker bewertete das als erpresserisch, wollte aber auch die Duden-Lizenz für den Steiner Verlag nicht zurückziehen, da dann, Zitat, »der Duden in Westdeutschland entweder überhaupt nicht oder illegal, das heißt völlig ohne die Mitwirkung des VEBBI und somit in minderwertiger Inhaltsgestaltung herauskommen würde«, Zitat Ende. Und war bereit, geringere Beträge zu erhalten, eben dadurch, dass der Steiner Verlag ja zusätzlich welche abgeben musste. Wer die Duden-Folge gehört hat, weiß, dass es sich damit noch nicht hat, doch da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Erst einmal kam es zur Urteilsverkündung. Tja, und entgegen der bisherigen eindeutigen Tendenz des Richters für Leipzigs Standpunkt wurde die Klage abgewiesen, weil Leipzig die Aktivlegitimation als Kläger abgesprochen wurde. Dabei erkannte das Gericht durchaus die rechtmäßige Übertragung von immerhin 19.300 Reichsmark-Vorzugsaktien von ursprünglichen 27.000 an. Was ist da jetzt also passiert? Ich denke, hier lasse ich einfach mal das Urteil, vor allem die Schlussbegründung, sprechen, denn man muss sagen, dass davor Leipzig in vielen Punkten Recht gegeben wurde, viel mit Zitaten auf BRD-Recht und Verweisen auf andere Fälle gearbeitet wurde. Ja, bis zu dieser verhängnisvollen Schlussbegründung, die so ein bisschen in der Luft hängt. Denn während in der DDR, Zitat, eine enteignete Kapitalgesellschaft als erloschen anzusehen wäre, wirke die Enteignung aus Sicht der BRD nur territorial begrenzt und ergreife nur das in der Sowjetzone gelegene Vermögen der Enteigneten. In der Bundesrepublik bestehe die Gesellschaft als Rechtspersönlichkeit fort, sofern sie hier noch Vermögenswerte besäße. In diesem Fall beständen in der Bundesrepublik auch die Aktionärsrechte weiter, weil ihre Verlags- und Urheberrechte als Immaterialgüterrechte überall in Deutschland belegen seien. Ebenso wie die inzwischen nach der Bundesrepublik verzogenen Aktionäre könnten also auch Aktionäre, die ihren Wohnsitz in der Sowjetzone hätten, auch wenn sie sich nur vorübergehend in der Bundesrepublik aufhielten, ihr Stimmrecht und so weiter ausüben. Zitat Ende. Das klingt ja erstmal fair. Aber die Stadt Leipzig allerdings habe diese Rechte mit der Enteignung verloren, weil sie, Zitat, als amtliche Stelle bei der Enteignung mitgewirkt habe, Zitat Ende. Von der Verwaltung des Landes Sachsen war das Nachrichtenamt der Stadt Leipzig als Bevollmächtigter des enteigneten Vermögens benannt, welches wiederum die Neugründung des VEBBI initiierte. Damit wäre Leipzig, Zitat, nicht nur allgemein als öffentliche Körperschaft innerhalb des durch die Enteignung begünstigten Landes Sachsen mit dem enteigneten Staat der Sowjetzone verbunden, vielmehr darüber hinaus durch die Übertragung, Übernahme und Durchführung der nach der Enteignung notwendig gewordenen Aufgaben zu einem Verwaltungsorgan des Enteigners geworden, das mit diesem auf engste verknüpft ist und an der Durchführung der Enteignung maßgeblich beteiligt war. Leipzig handelte hierbei nicht etwa unter Zwang, sondern billigte und förderte mit Entschiedenheit die Vernichtung der Beklagten als Rechtspersönlichkeit in der Sowjetzone und betrieb schließlich sogar selbst ihre Löschung im Handelsregister. diese öffentlich-rechtliche Verwaltungsfunktion übe der Kläger nur noch aufgrund seines von dem enteigneten Lande erhaltenen Auftrages als dessen Organ aus, nicht aufgrund seines privatrechtlichen Aktionärrechts und müsse sich deshalb auch als Teil des enteigneten Staates behandeln lassen. Der Kläger werde nicht als unabhängige Rechtsperson mit privaten Interessen angesehen, sondern als wäre er der enteignete Staat selbst. Daher müsse er, ebenso wie die DDR, sich mit den von ihm selbst seit 1946 vertretenen Rechtsstandpunkt, nachdem die Beklagte nicht mehr besteht, in der Bundesrepublik entgegenhalten lassen. Er sei deshalb nicht mehr Aktionär und könne aus diesem Grunde auch nicht mehr die mit dem Klageantrag begehrte Feststellung erwirken. Zitat Ende. Ja, das lassen wir mal sacken. Vor allem der letzte Teil macht natürlich deutlich, dass wir es hier mit einem zumindest zum Teil politischen Urteil zu tun haben. Interessanterweise hat das auch der gegnerische Rechtsanwalt so gesehen. Im Gespräch mit Fränkel meinte der, diese Schlussbegründung wäre eine höchst freie Entscheidung gewesen, die wohl auf das Konto der beiden hinzugezogenen Hilfsrichter ging. Denn man muss hier natürlich auch beachten, dass solche Ost-West-Urteile, gerade so junge Urteile, Präzedenzfälle schufen. Man könnte sich fortan immer wieder in vergleichbaren Fällen darauf beziehen und legte damals sozusagen eine Richtung vor. Es wollte also gut überlegt sein, welches Recht am Ende gesprochen wurde, auch wenn das nicht das Ziel sein sollte. Natürlich gab es noch einige andere Punkte, die im Urteil gegen Leipzig angeführt wurden. Es ist immerhin 28 Seiten lang gewesen, wie zum Beispiel die fehlende Devisengenehmigung bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung. Als Ausländer brauchte man die, um seine Aktionärsrechte geltend zu machen. Und tatsächlich hatte Becker die auch rückwirkend ausgestellt bekommen. Im Laufe des Prozesses kam aber der liebe Herr List daher und hat sich dann an die Behörde gewandt und seine Fäden gesponnen, sodass das dann wieder aberkannt wurde. Aber das und noch einige andere Punkte weiter auszuführen, ginge hier zu weit. Jedenfalls hat man Leipzig in vielen wichtigen Punkten Recht gegeben. Und so entschied man sich für eine Berufung vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe. Man wollte die Klage jedoch insofern abändern, als das deutlich würde, dass Leipzig keineswegs, wie es im Urteil noch anlastend festgestellt worden war, die Entstehung eines westdeutschen bibliografischen Instituts verhindern wolle, sondern lediglich auf ein Mitspracherecht bestehe. Doch die Mannheimer fackelten nicht lange, ignorierten die Berufungspläne, denn die wollten ihre BIAG natürlich schnellstmöglich in trockene Tücher legen und ließen sich einfach mal ins Handelsregister eintragen. Damit setzten sich die AG sowie die westlichen Stellen übrigens auch über die Tatsache hinweg, dass nach geltendem Aktienrecht Eintragungen von Aktiengesellschaften, die 1946 in der sowjetischen Besatzungszone enteignet worden waren, nur bis zum 31.12.1953, wir befinden uns im Juli 54, hätten erfolgen dürfen. Aber wie ich bei diesem Fall an vielerlei Stellen von beiden Seiten gelernt habe, Frechheit siegt. Und die wird jetzt auf die Spitze getrieben, denn im Mannheimer Morgen vom 3. August 1954 kündigt die BIAG an, bis Oktober einen eigenen Duden herauszubringen. Doch nicht irgendeinen Duden, sondern die vom Steiner Verlag bearbeitete Neuausgabe des VEBBI Leipzig. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn jetzt geht's erst richtig los. Ich sage nur Skandal, Klagenhagel und böses Blut. Hört euch die nächste Episode auf jeden Fall an, denn dort kommt alles zusammen, was ich hier vorbereitet habe, und man kann eigentlich durchgehend den Kopf schütteln. Wer mir schreiben möchte, der findet mich auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog oder schreibt mir eine Mail an bibliotop.podcast@gmail.com. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast sehr. Als Quellen für diese Folge gedient haben mir, wie bereits erwähnt, Archivalien aus dem Sächsischen Staatsarchiv und dem Bundesarchiv, Heinz Sarkowskis Verlagsgeschichte von 1976, das Bibliografische Institut, Verlagsgeschichte und Bibliografie 1826 bis 1976 und allgemein auch als Literaturempfehlung Julia Frohens Literaturaustausch im geteilten Deutschland 1945 bis 1972 von 2014 sowie Anna-Maria Seemanns Parallelverlage im geteilten Deutschland von 2017. Außerdem für den anfänglichen Exkurs die Website des S. Fischer Verlags. Damit ihr all das, was ich euch gerade erzählt habe, nicht schon wieder vergessen habt, wenn die nächste Folge online kommt, lade ich die nächste Episode in den nächsten 1-2 Wochen hoch. Versprochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.